Bevor ich den Text lese, möchte ich euch was fragen. Mit welcher Geschichte beginnt die Bibel? Valentin, Schöpfungsgeschichte, genau. Und dann, wie geht's weiter? Die Krönung der Schöpfung? Der Mensch. Wie hieß der Gute? Adam. Und dann, Lukas hat es schon gesagt, Sündenfall. Okay, jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail. Wie war das mit Adam genau? Wie lief die Story ab? Adam wurde geschaffen und dann, was passierte? Er war alleine, ja. Dann hat er eine Frau bekommen. Okay, wo haben die gewohnt? Im Garten Eden. Was war das Besondere in diesem Garten? Die hatten was?
Die hatten dort Gemeinschaft mit Gott.
Ja, herrlich, oder? Sozusagen so Osterfreizeit hoch 125.000, ja. Gemeinschaft mit Gott. Was ist dann passiert? Was gab es in diesem Garten? Was war das Besondere noch?
Zwei Bäume.
Ja. Keine Sünde, ja. Aber dann, was ist dann passiert? Wenn wir jetzt schon die Bäume haben und den Zustand der Sündlosigkeit.
Hä?
Ja, kommt, erzählt mal ein bisschen. Was ist da passiert?
Die Menschen haben davon gegessen.
Was?
Die Menschen haben davon gegessen.
Genau.
Wir haben von der Frucht dieses
verbotenen Baumes gegessen und dann, was war dann?
Wir haben es verbrochen.
Ja. Und als Gott kam, was passierte dann? Ja. Und was ist dann,
jetzt diese Bank hier, die Schlägerbank,
was ist dann passiert?
Genau, sie mussten hinaus,
aus der Gemeinschaft mit Gott, aus dem Garten Eden, genau. Also, das ist die Geschichte von Adam. Der erste Mann brachte also die Sünde in die Welt. Jesus Christus, der wird auch der zweite Adam genannt, der menschgewordene Gott, er sühnte für die Sünden der Welt. Der erste Mann wendete sich in einem Garten von Gott, dem Vater, ab. Jesus Christus wendete sich in einem Garten zu Gott, seinem Vater, zu. Der erste Mann, der sündigte bei einem Baum. Jesus Christus trug unsere Sünden an einem Baum. Für den ersten Mann floss das Blut von Tieren, um die Scham seiner Sünde zu bedecken. Gott machte ja ihn Schürze. Die ersten Tiere wurden dafür geschlachtet. Jesus Christus gab sein Blut, um uns mit seiner Gerechtigkeit zu bedecken. Die ganze Geschichte der Menschheit und der Bibel fand ihren Höhepunkt an dem Punkt, wo Jesus sein Blut vergoss. Und dieses Blutvergießen begann im Garten Gethsemane, wo Jesus vor Angst, Grauen, Traurigkeit und inständigen Gebetskampf tatsächlich Blut schwitzte. Also lasst uns jetzt diese Stelle zusammen lesen, Lukas 22, Abvers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg und es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Gebetskampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Also dieser Bericht hat eine besondere Struktur und was ganz offensichtlich ist, ist, dass das Gebet Jesu hier eingerahmt ist von der Aufforderung an seine Jünger auch zu beten. Das ist klar, das Gebet und davor, danach fordert Jesus seine Jünger auf, auch zu beten. Das ist unser erster Punkt. Bete, wenn du angefochten bist. Die Jünger sollten beten, damit sie nicht in Anfechtung, in Versuchung fielen. Kurz vorher hat er ihm was gesagt, das hatten wir heute Vormittag. Der Satan hat euch begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Nicht Schwerter aus Eisen, wie die Jünger eben dachten, sondern das Gebet wird ihnen nun hier in der Anfechtung helfen. Denn es ging ja nicht nur darum, dass Jesus angegriffen und angefochten wurde, sondern seine Jünger, die mit ihm waren, wurden ja auch angegriffen, angefochten. Nun, was ist Gebet? Frage an euch, was machen wir, wenn wir beten? Mit Gott reden, ja. Was passiert, wenn wir mit Gott reden? Was sagen wir ihm? Lennart? Wir danken Gott, ja. Aber jetzt hier in diesem Fall, wo wir ihm unsere Probleme und Nöte schildern, was passiert da?
Wir flehen.
Genau. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Gott darüber informieren müssten, dass es uns gerade schlecht geht. Sondern Gott weiß ja alles über uns. Wir müssen ihn nicht informieren über die Nöte, die wir haben, über die Ängste, die wir haben. Gott weiß immer alles. Wir könnten deshalb sagen, wir brauchen auch gar nicht beten, Gott weiß ja eh, was wir brauchen. Aber Gott sagt, und Jesus sagt uns, wir sollen beten. Das ist also ganz wichtig. Was ist also beten? Gebet ist ein Ausdruck der Abhängigkeit von Gott und des Vertrauens zu Gott. Wir machen Gott deutlich, dass wir bekennen ihn, wir sind abhängig von dir, wir brauchen deine Hilfe und wir bekennen ihn, wir vertrauen auf dich und wir hoffen darauf und wissen, dass du uns helfen wirst. Also wenn wir beten, erzählen wir Gott nichts Neues, sondern wir vertiefen unsere Beziehung zu Gott. Wir zeigen ihm unser Vertrauen, wir bitten um seine Nähe. Und genau diese Einstellung, diese Sichtweise haben die Jünger hier in dieser Situation mehr nötig denn je. Denn in dieser Nacht werden noch Dinge passieren, die ihnen nicht gefallen, die sie versucht haben zu vermeiden. Sie wollten ja immer dieses Leid umgehen. Sie haben Jesus immer wieder gesagt, Jesus, jetzt geh doch nicht nach Jerusalem, dort wirst du doch bedroht, lass uns woanders hingehen. In dieser Nacht werden Dinge passieren, die die Jünger, die besten Freunde von Jesus, die wirklich, wo wir sagen könnten, das sind die, die am meisten an Jesus glauben, die selbst diese Jünger daran zweifeln lassen werden, ob Jesus wirklich der ist, der meint zu sein. Sie werden an der Macht und Autorität Jesu und auch an Gottes Wohlwollen zweifeln. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Das war für die Jünger das Schlimmste, was passieren konnte. Später werden die Emmaus-Jünger, ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, wo dann zwei Jünger, die einfach die Nase voll haben und dann diesen Haufen von kläglichen Überrest von Jüngern, die nur noch da sitzen und heulen und sagen, das ist alles dumm gelaufen, werden die dann verlassen und dann gesellt sich Jesus zu ihnen, sie bekommen das nicht richtig mit und er fragt, was ist euer Problem, warum diskutiert ihr, warum seid ihr so traurig? Und sie sagen dann, wir hofften, dass dieser Jesus, der da gekreuzigt worden ist, wir hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Aber leider ist alles schiefgelaufen. Also sie haben tatsächlich den Glauben verloren. Sie waren erschüttert über Gottes Handeln. Wie konnte Gott das zulassen? Ja, das sind Anfechtungen im Glauben. Und darum ermahnte Jesus seine Jünger hier, bevor es soweit kam, bleibt wach und betet. Bleibt in Verbindung mit Gott. Aber die Jünger schliefen. Sie verließen Jesus, sie haben ihn nicht beigestanden im Gebetskampf, sie sind eingeschlafen. Okay, ich glaube, die Jünger, die waren in einer außergewöhnlichen Situation, die waren unter sehr großem Druck. Hier steht ja, sie schliefen vor Traurigkeit, die waren wirklich fix und fertig. was die schon alles jetzt erlebt haben in dieser Nacht durch die Reden Jesu, was Jesus mit ihnen gemacht hatte und jetzt diese Aktion hier im Garten Gethsemane. Verstehe. Hm? Naja, ja, Babyphone oder so. Ne?
Nee, ja, also das ist deine Pause. Hm.
Die Jünger waren also in dieser wirklich heftigen Situation. Und wir können vielleicht sagen, dass die dort nicht so mithalten konnten mit Jesus, das haben wir Verständnis für. Aber wie oft werden wir durch viel alltäglichere Situationen von der Anfechtung übermannt? Bei den Jüngern können wir das nachvollziehen, aber wie ist es bei uns? Ist es nicht so, dass wir unsere Sünde oft mit unserem Leid, was wir im Leben haben, rechtfertigen? Ich habe so viel Stress. Ich muss hier so viel durchmachen, ich muss so viel erleiden. Ich arme. Und darum habe ich jetzt wohl auch das Recht, ein klein wenig zu sündigen. Mich ein klein wenig gehen zu lassen. Mir ein bisschen Erleichterung zu suchen. Mit Drogen oder Alkohol oder mit Essen oder mit Einkaufen oder mit Sexualität oder was auch immer. Ja, Beispiel, was mir hier einfällt, wäre das junge christliche Pärchen. Und das ist ganz klar, also Sex erst nach der Eheschließung. Ja. Aber wenn man so zusammen ist als junges Paar, dann hat man entweder erstmal so drauf, dass man immer so zeigt, wie kräftig und hübsch und schön man ist, oder man ist so schwach und zeigt dem anderen, dass man doch getröstet werden muss und ein bisschen Pflege braucht und so. Ja? Und nein, wir wollen keinen Sex vor der Ehe, auf keinen Fall, aber jetzt geht es ihr so schlecht, oder es geht ihm so schlecht, ich muss ihn mir auch ein bisschen trösten, ein bisschen Händchen halten, ein bisschen und ja, und schwuppdiwupp, ja, ein paar Schritte weiter und ihr könnt euch vorstellen, wie das läuft. Und es ist einfach nur, dass wir dieses Leid haben und dass wir uns ein bisschen trösten müssen. Oder wie auch immer wir dann unseren Trost suchen. Ja, wenn ich Leid erfahren muss, so ist dann die Argumentation in uns, ob bewusst oder unbewusst, dann wird ja ein wenig Sünde erlaubt sein. Wenn Gott Leid und Anfechtung und Druck in meinem Leben zulässt, ja, dann schuldet er mir auch ein klein wenig Sünde. Das wird er mir zugestehen müssen. Wie soll ich das sonst alles durchstehen? Wie soll ich dieses Leben in der Nachfolge, diesen Glaubenskampf jeden Tag durchstehen? Aber wisst ihr, das ist nicht wahr. Das ist das, was der Teufel euch versucht einzuflüstern. Jetzt hast du es dir verdient. Jetzt kannst du dich mal ein bisschen. Das ist schon okay. Es ist nicht so. Wenn Gott Leid in unser Leben gibt, dann will er nicht, dass wir uns von ihm trennen, dass wir sündigen, sondern dass wir uns umso mehr an ihn hängen. Ja, das hatten wir heute Vormittag. Leid ist dafür da, dass wir umso mehr auf seinen Sieg vertrauen, dass wir hier an dieser Stelle auf die Knie gehen und beten, dass wir unsere Beziehung mit ihm vertiefen. Und dass wir dann dadurch mitten im Leid gestärkt werden, Hoffnung bekommen und Gott verherrlichen. Jesus verherrlichte Gott, weil er sich in seinem größten Leid, in seiner größten Angst, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, zu Gott wandte, ihm sein Herz ausschüttete und sich dann demütig seinem Willen unterstellte. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Bete, wie Jesus gebetet hat. Also bete, wenn du angefochten wirst. Das ist, denke ich, klar. In dem Moment, wo wir uns gehen lassen wollen, wo wir denken, jetzt brauche ich Entspannung, jetzt brauche ich Erholung, jetzt will ich der Sünde endlich nachgeben, da musst du beten. Und jetzt, wie Jesus gebetet hat. Nun, Jesus ist das Vorbild in Sachen Gebet. Er sagt hier zu den Jüngern nicht, bete jetzt einmal mit mir heute Abend, sondern dieses Wort, was dort steht, betet, das ist eine Zeitform, ein Imperativ, ein Befehl, aber auch so, dass es bedeutet, betet anhaltend. Betet einfach fortdauernd, betet regelmäßig. Das muss dein Leben prägen. Genauso wie Jesus es gemacht hat. Jesus hat immer wieder gebetet. Und auch dass er hier diesen speziellen Ort hatte. Es war ja nicht so, dass Jesus das erste Mal in Gethsemane war. Judas wusste, wenn die heute Abend noch irgendwo hingehen, mit Sicherheit Gethsemane, dieser schöne Garten, wo man so schön in Ruhe ist und beten kann. Also Jesus hatte seine Orte, seine festen Orte, wo er beten kann. Und ich denke, das ist auch eine Zeit, eine gute Sache, wenn wir vielleicht unsere Orte haben oder unsere festen Zeiten haben, wo wir ohne Stress, ohne Ablenkung Zeit mit Gott verbringen können und uns wirklich konzentrieren können aufs Gebet. Also es gibt manche, die machen dann einen Spaziergang durch ein schönes Waldstück oder andere, die haben ihr stilles Kämmerlein oder wie auch immer. Solche Sachen können uns helfen, wirklich uns zu konzentrieren und in Ruhe zu beten. Auch die Gebetshaltung, ja, Jesus warf sich jetzt hier hin auf die Knie. Auch das ist eine Sache, dass wir, was uns beim Beten helfen kann, wenn wir mit unserer äußerlichen Haltung unterstützen, wie es in unserem Herzen aussieht. Manchmal ist es einfach so hilfreich, wenn wir auf die Knie gehen vor Gott und wirklich auf den Knien Gott bitten können. Oder dass Jesus hier sagt, kommt mit mir und betet mit mir. Was hier Jesus macht ist, er will Gebetsgemeinschaft, er braucht Gebetspartner. Und das brauchen wir umso mehr. Wir brauchen Gebetspartner und wir sollen anderen Gebetspartner sein. Ich sage euch das ja fast jede Freizeit, wie wichtig das ist, dass man so eine geistliche Freundschaft hat, so eine Beziehung, so mit jemandem, mit dem man wirklich sich über seine Probleme und Nöte austauschen und darüber beten kann. Und wie gut es ist, wenn man jemanden hat, wo man sagt, komm, das und das ist mein Problem oder meine Herausforderung oder ich bin gerade in Anfechtung, bitte bete mit für mich. Und wie schön ist es, wenn ihr für andere mitbeten könnt. Und dann noch eins, das Ziel des Gebets, was wir hier von Jesus lernen können. Es gibt halt das konkrete Gebetsanliegen, was man hat. Aber dann überhaupt dieses Anliegen von jedem Gebet, dass wir eben standhalten können in Anfechtung. Dass wir eben darum beten, oder überhaupt, weil wir beten und unsere Anliegen zu Gott bringen, dass wir eben nicht von Gott getrennt werden, sondern umso fester mit ihm verbunden sind. Wir lesen hier nochmal Vers 41, und er riss sich los von ihnen, etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann Vers 44, und er rang mit dem Tode und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus wollte, dass seine Jünger ihn unterstützen, dass sie bei ihm sind, dass sie für ihn beten, dass sie mit ihm beten. Aber was er dann macht, ist, er reißt sich nochmal so einen Steinwurf weit, also nochmal so ein Stück weit von ihnen los. Er geht noch ein Stück weiter und betet dann dort alleine. Warum macht er das? Einerseits möchte er, dass seine Jünger mit ihm zusammen beten. Andererseits ist das ein Zeichen dafür gewesen, dass er die größte Not alleine tragen will. Das größte Leid wird er alleine tragen. Und wie groß dieses Leid war, wie groß die Not war, das sehen wir daran, wie Jesus betet. Er hat sich also da nicht locker auf irgendeinen Stein gesetzt, sondern er riss sich los, er warf sich hin, er kniete sich nieder, er fing an zu schwitzen, er rang im Gebet und dann vermischte sich sein Schweiß mit seinem Blut. Das gibt es wirklich, das kann passieren, rein körperlich. Es war für ihn ein Gebetskampf. Die anderen Evangelisten, Matthäus und Markus, die schreiben da, er zitterte, er zagte, er trauerte und er war betrübt bis in den Tod. Jesus war dort schon bereit zu sterben, er wollte nicht mehr, er konnte nicht mehr. Er war betrübt bis in den Tod. Da ging nichts mehr. Und Schweiß und Blut und Zittern und sich hinknien, das sind alles äußere Dinge, die einfach zeigen, wie es in Jesus aussah. Jesus hatte allergrößte Angst und Anfechtung in diesem Moment durchzustehen, kurz bevor er dann ans Kreuz ging, kurz bevor er dann festgenommen wurde und verhört wurde. Und mit seiner Bitte schüttet er sein Herz nun vollends aus vor Gott. Ja? Er sagt, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dieses Gebet zeigt uns dann nochmal, wie unvorstellbar groß und schwer das Leid war, welches Jesus auf sich nahm. Das war so groß, dass selbst Jesus sich wünschte, dass dieser Kelch an ihn vorüberging. Also es war so groß, dass Jesus sagt, wenn es da irgendeinen Weg, irgendeine Möglichkeit gäbe, Herr, oh, dann wünschte ich, dass es irgendwie an mir vorübergehen könnte. Aber es gab dann noch eine Sache, die sich Jesus noch mehr wünschte. Also der Wunsch in ihm, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, der muss unheimlich groß gewesen sein, weil das Leid zu groß war. Aber es gab doch noch etwas, was er sich noch mehr wünschte. Und das war etwas, das war das, dass Gottes Wille geschehe. Er wünschte sich noch am allermeisten in seinem ganzen Leben das, dass Gottes Wille geschehe. Das ist das Krasse hier. Ja, die Betonung dieses Gebets, die liegt auf dem Willen Gottes. Ja, guck mal, wie das losgeht. Vater, willst du? Dann kommst du, nimm diesen Kelch weg, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus äußert die Bitte, dass der Kelch an ihm vorübergeht, aber seine noch viel größere Bitte war, dass der Wille des Vaters geschehen möge. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Bete, weil es sich lohnt. In unserem Stolz, in unserer Art, wie wir eben verblendet sind oder wie wir es uns nicht richtig durchdenken, dann denken wir vielleicht manchmal, Jesus war Gott und darum war das Erlösungswerk doch relativ leicht für ihn. Das mit dem Kreuz und so, okay, das war hart, aber hey, er war Gott. Zumal wusste ja Jesus auch, dass er auferstehen wird. Er hat oft genug seinen Jüngern gesagt. Also war es vielleicht auch gar nicht so hart für ihn, das durchzustehen. Aber wisst, das war überhaupt nicht leicht für ihn, diesen Kelch zu trinken. Er spricht hier nicht umsonst von einem Kelch. Von diesem Kelch hören wir im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Und da wird uns dann berichtet, was es mit diesem Kelch auf sich hat. Der Kelch ist ein Bild, ein Symbol. Jesaja spricht von diesem Kelch. Er sagt, das ist der Kelch des Grimms und ist ein Taumelkelch, den Israel trinken musste. Also ein Zeichen des Gerichtes Gottes über die Sünde des Volkes. Jeremia spricht davon, der Wein des Zorns, den alle Völker trinken müssen. Oder Hesekiel, der Kelch des Grauens und Entsetzens. Wenn Jesus hier von dem Kelch spricht, dann spricht er nicht einfach nur von seinem schmerzlichen, leiblichen Tod am Kreuz, sondern er spricht von Gottes Zorn über der Sünde. Das ist der Inhalt dieses Kelchs. Das ist das Schreckliche, was ihm erwartet. Er spricht von Gottes Gericht über den Sünder, das er tragen sollte. Und das müssen wir hier bedenken. Die Bibel lehrt uns, dass Gott nicht nur Sünde hasst, sondern auch den Sünder. Vielleicht habt ihr in verschiedenen Erklärungen des Evangeliums gehört, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Aber das stimmt nicht. Ich weiß, was die damit meinen. Er, aus Liebe zur Welt hat er ja den Menschen gerettet. Aber hört mal, was in Psalm 5, Vers 6 steht. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen, du hast alle Übeltäter. Oder dann Vers 7. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen, verabscheut der Herr. Gott hasst nicht nur, dass du Sünde tust, sondern Gott hasst das, was Sünde aus dir gemacht hast. Gott hasst, was du durch Sünde bist. Versteht ihr, unser Problem ist nicht, dass wir ab und zu mal sündigen, sondern dass die Sünde unsere Natur ist. Dass es unser Wesen ausmacht, egoistisch zu sein. Und das ist eine Botschaft, die wir nicht hören wollen, die vielleicht wir auch uns schämen weiterzugeben, die irgendwie anstößig ist, wo wir uns sagen, ja, kann denn Gott so grausam sein? Aber wisst ihr was, Gott ist nicht grausam, Gott ist heilig und gerecht. Und vielleicht passt diese Wahrheit nicht, uns nicht. Aber wir müssen dieses Grundproblem erkennen, um die einzige Lösung, um die Erlösung zu erkennen. Es reicht nicht aus, sich zu sagen, ja, Gott hasst die Sünde, aber der Mensch, das ist einfach toll, der Mensch ist einfach prima, du bist so spitze. Damit kommen wir nicht weiter. Psalm 11, Vers 5. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Gott schaut nicht auf das Leben und die Sünden der Menschen und drückt dann ein Auge zu, sondern Gott wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Er wird ihn seinen Zorn, der genau seinen Sünden, den Sünden der Menschen und ihrer Sündhaftigkeit entspricht, spüren lassen. Und dieser Zorn ist unvorstellbar groß. Und wisst ihr, warum er so groß ist? Weil Gottes Heiligkeit groß ist. Und wisst ihr, wie groß Gottes Heiligkeit ist? Wie groß ist Gottes Heiligkeit? Gottes Heiligkeit ist unendlich groß, weil Gott ist unendlich. Und deshalb ist sein Zorn auch so groß. Und manche fragen sich dann vielleicht, okay, wenn das so ist, wo ist denn der Zorn Gottes? Wo ist denn das Gericht? Wenn er so böse auf die Menschen ist, ja wo ist das Gericht? Und die Bibel macht uns deutlich, dass es zwei Arten von Gericht gibt. Es gibt das aktive Gericht und es gibt das passive Gericht. Das aktive Gericht bedeutet Folgendes. Jeder wird unter das Gericht Gottes kommen. Jeder Sünder wird in Ewigkeit den Zorn Gottes erfahren in der Hölle, in der Verdammnis. Und die Bibel verwendet jetzt Bilder, um diese Verdammnis, um diesen Zorn Gottes zu beschreiben. Sie spricht von einem Feuerofen, wo das Heulen und Zähneknirschen sein wird oder wo der Wurm nicht stirbt, der uns ermartet und zerfrisst, wo das Feuer nie erlöscht, die äußerste Finsternis. Das sind alles Bilder, um diese Grausamkeit der Hölle zu beschreiben. Das Alte Testament und das Neue Testament sprechen sehr viel über dieses Gericht Gottes. Kann keiner sagen, dass er nicht gewarnt wurde. Dass es ein Nebenthema ist. Okay, das ist das aktive Gericht Gottes am Ende. Aber es gibt auch das passive Gericht. Und das passive Gericht bedeutet, dass Gott den Sünder in dieser Welt einfach machen lässt, einfach laufen lässt. Und dann denkt der Mensch eben genau das. Ja, wo ist denn Gott? Und wo ist denn sein Gericht? Und wo ist denn sein Zorn? Ha, ich kann doch eh machen, was ich will. Es passiert doch sowieso nichts. Und das ist das passive Gericht. Stellt euch vor, ein Vater hat seinen Sohn ein paar Mal und nochmal und nochmal und nochmal gesagt, auf was er achten soll, aber der Sohn will einfach nicht hören. Und irgendwann sagt sich der Vater, okay, dann geh, dann mach. Dann geh deinen Weg. Und dann wirst du schon sehen, wohin dieser Weg führt. Versteht ihr, diese Menschen, sie füllen ihren Becher, den Becher des Zornes immer mehr. Mit jeder Sünde kommt dort noch etwas hinzu. Und irgendwann kommt das aktive Gericht Gottes und dann müssen sie jeden Tropfen dieses Bechers trinken. Also das passive Gericht, wo wir vielleicht sagen, hey, die haben ein schönes Leben, die können machen, was sie wollen, ist umso schlimmer für diese Menschen. Wenn Gott schon in dieser Welt Gericht gibt, dass er die Menschen warnt und zur Umkehr führt, so wie es mit Israel immer passierte, dann bedeutet das letztendlich Gnade. Wo die Menschen sich vielleicht sagen, wie kann Gott das zulassen? Ist ja schlimm und schrecklich, was hier passiert. Das sind Gerichte Gottes, die letztendlich Gnade sind, weil sie deutlich machen, ihr braucht Gott, ihr braucht Vergebung, ihr müsst umkehren. Also Gott ist Liebe und wir fragen uns vielleicht, okay, bei diesen ganzen Fakten über Gericht und Zorn Gottes, ist das jetzt wirklich Liebe? Ja, es ist Liebe, absolut, aber Die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass er ein Wesen voller Zärtlichkeit und Vergesslichkeit ist, wie ein gutmütiger Opa, der irgendwann am Ende seinen Plagen, die seine Enkel sind, irgendwann doch das ganze Erbe vermacht. Das ist nicht mit Gottes Liebe gemeint. Die Liebe Gottes bedeutet nicht, dass er nicht mehr heilig ist. Das wäre keine Liebe. Die Liebe Gottes ist eine heilige Liebe. Die Liebe Gottes bedeutet, dass er selbst die Strafe der Sünder trägt. Die Liebe Gottes bedeutet, dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, um für unsere Sünden zu sterben. Die Liebe des Sohnes Gottes bedeutete, dass er seinem Vater gehorsam war, auch wenn das bedeutete, seinen Zorn für den Ungehorsam der Menschen zu tragen. Die Liebe Jesu bestand darin, dass er den Kelch des unendlich großen Zornes Gottes trank. Die Liebe Jesu zu uns bestand darin, dass er unbedingt den Willen seines Vaters erfüllen wollte und erfüllt hat, so wie wir es dann hören im weiteren Bericht. Und darum lohnt es sich zu beten. Darum kannst du dich selbst in deinem größten Leid an Gott wenden und auf ihn vertrauen. Was bedeutet, dass du das Gebet Jesu zu deinem eigenen Gebet machst? Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Herr, ich vertraue dir, dass dein Wille für mich letztendlich der größte Segen ist. Auch wenn ich jetzt in dieser Situation denke, es ist echt blöd und ich will das nicht und ich fühle mich schlecht und ich habe Angst davor. Aber Herr, ich vertraue, dass dein Wille, wenn das jetzt dein Wille ist in meinem Leben, letztendlich Segen für mich bedeutet. Nicht mein, sondern dein Wille. Menschen ohne Jesus, die stehen unter dem vollen Zorn Gottes. Sie müssen ihren Kelch des Zornes eines Tages selber leeren. Und wenn sie auch den Zorn Gottes jetzt noch nicht spüren, so sind sie in umso größerer Gefahr. Denn mit jeder weiteren Sünde, mit jedem weiteren Tag ohne Jesus, füllen sie den Kelch des Zornes weiter. Das heißt, du bist in größter Gefahr ohne Jesus. Du stehst unter dem Zorn Gottes ohne Jesus. Deshalb geh zu Jesus und bring ihm deine Schuld und tu Buße. Jesus sagt, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und diese Zusage von Jesus, die gilt dir. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Aber hört, was Jesus weiter sagt. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und das gilt dir auch. Deshalb glaube an den Sohn und vertraue ihm. Und du hast ewiges Leben und du bist befreit von Sünde und von dem Zorn Gottes. Warum? Weil Jesus den Kelch des Zornes trank. Am Kreuz erfuhr er den vollen Zorn Gottes an unserer Stelle. Und wir die Liebe Gottes an Jesu Stelle. Ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, nämlich ans Kreuz gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Darum lass dich nicht täuschen, wenn es den Anschein hat, als höre Gott dein Gebet nicht. Das denkt er vielleicht manchmal. Ah, mein Gebet endet an der Zimmerdecke. Ah, ich habe keine Verbindung mehr zu Gott. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in meinem Glauben nicht mehr so richtig läuft und alles Mögliche, alle möglichen Anfechtungen und Gedanken und Zweifel, die wir haben können. Lass dich nicht täuschen. Denke nicht, Gott hat kein Mitleid mit dir. Gott versteht dich nicht. Lass dich nicht durch das Leid in deinem Leben von Jesus trennen, sondern lass dich durch das Leid, durch die Anfechtung, die du erfährst, zu ihm treiben. Lass dich auf die Knie bringen und bitte um Kraft in der Anfechtung. Bitte um Gottes Nähe, wenn du spürst, dass Gott fern ist. Und wisst ihr was? Gott ist euch nah, immer. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus selbst ist dein Engel in deinem Gethsemane. Wenn du in deinem Leid bist, dann ist Jesus an deiner Seite. Und Jesus ist der, der von ganzem Herzen mitfühlen kann in jeder Situation, in der du bist. Versteht ihr? Jesus war ein Kind. Jesus war ein Teenager. Jesus war ein Schüler. Jesus war ein Auszubildender. Jesus hat das alles selbst erlebt. Jesus war nicht nur so der große Heiland, der dann am Ende am Kreuz hing. Jesus hat vorher ein ganz normales Leben gelebt. Der kann sich wirklich mit jedem mitfühlen und mitleiden. Er ist der, der dich durch deine Anfechtung hindurchführen will und der sich letztendlich näher zu, der dich letztendlich näher zu sich führen will und der dich mehr segnen will. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir in Anfechtung geraten, beten. Dass wir dann beten, wie Jesus gebetet hat. Und dass wir mit dieser Erwartung beten, es lohnt sich. Jesus hört mich und er wird mich segnen. Amen.